Hallo und herzlich willkommen bei Evo Mentis. Ja, ich finde es ja immer ganz besonders aufregend, wenn man eine Studie oder eine neue Theorie oder ein Buch oder ein neues Modell findet, ja, was sich wie so ein Puzzlestück irgendwie in verschiedene andere Konzepte und Ideen und so weiter gut einfügt. Und es hat sich mal wieder was ergeben an der Stelle. Ich hatte ja auch schon zum Thema ADHD mal so ein Papier vorgelegt, was mal so eine ganz andere Theorie zu ADHS aufbaut. Ich hatte euch auch schon mal so grundlegend zu dem Alarmstufe Rot die verschiedenen F-Wörter, also Fight, Flight, Freeze, Fawn und so weiter, einiges erzählt. Da ein bisschen anknüpfend geht's heute mal um eine Studie, die ist nicht komplett neu, die ist mir aber erst seit kurzem wirklich bekannt. Und ja, das ist auch kein Ding, was jetzt irgendwie experimentell jetzt irgendwie was Grundlegendes nachgewiesen hat, sondern es ist eher so eine Art Metastudie oder Papier, was wirklich mal aus verschiedenen Forschungslinien und so weiter einen neuen Ansatz formuliert. Das Ganze schon von 2016, ist aber hochspannend. Und zwar heißt es The Default Response to Uncertainty and the Importance of Perceived Safety in Anxiety and Stress, an Evolution Theoretical Perspective. Ja, also evolutionär, überlegt mal und insgesamt wird da eine ganze Menge an anderen Studien und Forschungsrichtungen irgendwie kombiniert und mal ein bisschen uminterpretiert. Das Ganze ist erschienen im Journal of Anxiety Disorders im Volume 41 im Juni 2016. Die Seitenzahl sage ich jetzt nicht. Oder wollte ich auch noch wissen? Wollte das gleich nachschlagen. Ich versuche es euch wieder in die Shownotes zu hängen, dass ihr auch eine Chance habt, es zu finden, wenn ihr wollt. Da geht es mehr so um neurobiologische, evolutionspsychologische und stressphysiologische Argumentation. Und sie haben insgesamt, glaube ich, 118 Referenzen genau aufgelöst. Das Ganze hat auch eine schöne Abkürzung. Das Ganze heißt Generalized Unsafety Theory of Stress. Guts. You have the guts. Guts sind ja mehr so die Eingeweide, beziehungsweise steht ja auch ein bisschen so symbolisch dann für Mut. Insofern vielleicht ist das eine schöne Abkürzung. Guts. Do you have the guts? Das sagt man auch dann irgendwie, wenn man ausdrücken will, irgendwie, hast du den Mut oder hast du die Stärke oder die Kraft, irgendwie irgendwas zu tun? Hier steht es halt für Generalized Unsafety Theory of Stress. Und um das mal alles ein bisschen zu übersetzen irgendwie, also es ist eine generalisierte Unsicherheitstheorie über Stress. Und der Titel sagt so viel wie irgendwie, die normale Reaktion auf Unsicherheit, darum geht es im Wesentlichen, und die Wichtigkeit von empfundener Sicherheit in Bezug auf Angst und Stress. Und das Ganze mal evolutionstheoretisch angeguckt. Ja, und das Ganze dreht im Wesentlichen eigentlich eine ganz wichtige Frage um. Nämlich bisher ist man oft davon ausgegangen, oder auch bisher ist das noch so der meist überwiegende Ansatz, zu sagen, du bist gestresst oder du hast Angst, dann muss es dafür irgendeinen Auslöser geben. Also Stress oder Angst ist irgendwo durch begründet. Und dazu muss man sagen, natürlich gibt es ganz konkrete Ursachen, die Stress und Unsicherheit auslösen können. Also irgendwelche ganz konkreten, krassen Erfahrungen. Das haben wir halt gerade im Bereich sowas wie posttraumatische Belastungsstörungen, die auf ein ganz konkretes Ereignis hinfolgen. Also auf irgendeine existenziell bedrohlich direkte, konkrete Situation. Also irgendein Verbrechen, irgendeine Naturkatastrophe, irgendwas, was im Prinzip über deine Fähigkeiten hinausgeht, das Ganze noch irgendwie zu managen oder zu kompensieren. Das kann Stress auslösen. Natürlich können auch irgendwelche toxischen Umfelder irgendwie in Arbeit, Familie, deinem sozialen Umfeld sowas auslösen. Also irgendwas, was dich ganz konkret bedroht. Das löst natürlich auch Stress aus. Also soweit würde ich jetzt auch noch sagen, ist die alte herkömmliche Theorie nicht komplett passé oder weg an der Stelle. Und es reicht auch nicht zu sagen, dann fühl dich halt nicht gestresst oder dann fühl dich halt bitte sicherer. Du musst das in deinem Inneren irgendwie umstellen oder so, dass man sagt, so funktioniert das halt nicht. Also wenn im Äußeren quasi alle möglichen Faktoren dich halt bedrohen oder stressen oder dir Probleme bereiten, dann von dir zu verlangen, dass in kompletter Realitätsentfremdung quasi dich einfach nicht gestresst fühlst oder nicht bedroht fühlst, wäre ja auch ein bisschen Quatsch. Also das geht höchstens durch sowas wie Dissoziation und dann landest du sowas wie bei multiplen Persönlichkeiten oder der klassischen Diss, sagt man dann auch. Das willst du normal auch nicht. Ja, aber mal ungeachtet von diesen ganzen Aspekten, die ich gerade genannt habe, ist der entscheidende Punkt jetzt, den diese neue GATS-Theorie verfolgt, zu sagen, Stress ist nichts, was entsteht, sondern Stress ist der Normalzustand. Und um Stress oder auch Angst oder so irgendwie loszuwerden, brauchst du ein vorhandenes Gefühl von Sicherheit. Das heißt, ein empfundenes Gefühl von Sicherheit, also etwas, was sich durch dein Außen, durch Faktoren, die dir das halt deutlich machen, zeigt, kannst du Stress und Angst bei dir gar nicht abschalten oder unterdrücken. Und sowas wie Stress und Angst muss in dir aktiv unterdrückt werden, damit es nicht da ist. So, also hast du jetzt nicht genügend Faktoren, die das Ganze unterdrücken können, bist du zwangsläufig gestresst. Also schon das, das Fehlen von solchen Faktoren, die dir das Gefühl geben, in Sicherheit zu sein, reicht aus, damit du gestresst bist oder damit du in Angst lebst. Und das ist schon eine komplett andere Sache, weil gerade komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, also als eigener Begriff, der sich von posttraumatische Belastungsstörung abgrenzt, ist ja deshalb lange irgendwie nicht geprägt worden, weil man immer gesagt hat, wo ist denn da der Faktor? Komplexe posttraumatische Belastungsstörung, KPTBS, geht halt eher davon aus, dass eine grundlegend empfundene, längerfristige Unsicherheit im Prinzip auch sowas wie Traumafolgestörungen auslösen kann oder dich traumatisieren kann, könnte man auch sagen. Und das kann halt zum Beispiel in der Kindheit passieren, wo du relativ sensibel bist und wo halt das Fehlen von Sicherheit dich dann dazu bringt, dass du im Prinzip sowas wie Traumafolgestörungen entwickelst, die halt dein ganzes Leben lang weitergeführt werden können. Und das Ganze, da gibt es auch Anknüpfungspunkte dann wiederum halt in Epigenetik, die klar zeigen kann, dass es da Veränderungen gibt auf der epigenetischen Achse, die das verändert, dass wie deine Gene benutzt und ausgelesen werden, das verändert dann wiederum deine ganzen neurologischen Strukturen und die Modulation deiner Neurotransmitter, das führt dann dazu, dass du dich halt anders verhältst. So, aber da war trotzdem halt schwierig zu zeigen oder zu belegen, dass man sagt, naja, aber wo sind denn da die auslösenden Faktoren? Wo hatte denn das Kind da konkret Angst und so weiter? Und das kannst du natürlich von außen sehr schwer reproduzieren, wenn das halt über einen Zeitraum von vielen Jahren etwas war, was halt so kontinuierlich irgendwie passiert ist. Dazu gibt's halt keine 100%ige Dokumentation, die das irgendwie aufzeigen könnte. Insofern war man da immer so ein bisschen im Unklaren und hat aber gesagt, naja, da wird es wohl schon so Faktoren gegeben haben. Dann reicht das halt aus. Jetzt dieser Ansatz mit den GATS geht ganz andersrum her und sagt, naja, vielleicht war einfach nicht genügend Sicherheit vorhanden. Vielleicht hat für das Kind, vielleicht haben da die entsprechenden Sicherheitsfaktoren, die ihm deutlich gemacht haben, dass es in Sicherheit ist, gefehlt. Und das alleine würde da ausreichen, dass das Kind sich in einem kontinuierlichen Stresszustand befindet, der dann, könnte man sagen, vielleicht chronifiziert oder den es halt quasi lernt, dass es halt grundsätzlich in einer unsicheren Umgebung ist. Man müsste aber hier eher davon sprechen, dass es halt nicht sicher ist. Das reicht aus. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, etwas ist unsicher oder ob ich sage, etwas ist nicht sicher. Ist euch der Unterschied soweit klar? Nee, ich erkläre es mal kurz. Da müsste man vielleicht aber eher halt davon ausgehen, dass man sagt, naja, wie wird was empfunden oder wie wird was vielleicht auch vorhergesagt? Das ist vielleicht eher das bessere Modell dabei, weil das Gehirn an der Stelle ja ein starkes Vorhersageorgan ist. Also ganz grundsätzlich so, also das Gehirn baut immer auf gewissen Modellen auf, dass es sagt, es konstruiert aus den Informationen und Eindrücken, die es hat und so weiter, halt ein Modell von der Realität für das Hier und Jetzt, aber halt auch für die nächste Zukunft, gegebenenfalls sogar rückwirkend, aber momentan ist eher das Hier und Jetzt und die Zukunft für uns interessant. Und das könnte man sich dann so wie vorstellen wie so ein Wetterbericht. Ja, das Gehirn prognostiziert halt, dass es sagt, okay, ich habe folgende Informationen, indem ich halt meine Wetterstation ablese oder andere Sachen oder irgendwelche Berichte von irgendwo bekommen oder sonst was. Und jetzt soll ich eine Aussage darüber treffen, ob es ein Unwetter geben wird oder nicht. Ja, also Unwetter wäre dann quasi ja die Unsicherheit, die Bedrohung quasi. Schönes Wetter, also blauer Himmel, Wolken, relativ windstill. Das wäre vielleicht halt irgendwie die Sicherheit. Das heißt, da steht drin, ja, mit 80% Wahrscheinlichkeit wäre es gut, wenn du morgen Regenschirm dabei hättest. Aber mit 20% wirst du nicht brauchen. Und so ähnlich ist das halt für unser Gehirn auch. Also es ist halt selten so, dass sowas total eindeutig ist und es sicher sagen kann, morgen wird es durchgehend den ganzen Tag regnen. Es kann aber vielleicht sagen, naja, es wird morgen wahrscheinlich nicht die ganze Zeit die Sonne scheinen. Das ist eine andere Aussage. Ja, das heißt, das eine Mal kann ich wirklich sagen, okay, absolute Sicherheit wäre wirklich, ich bin mir sicher, dass es morgen den ganzen Tag schönes Wetter hat und dass es garantiert nicht regnen wird. Du brauchst weder eine Jacke noch irgendwie einen Schirm oder dergleichen. Du wirst nicht nass werden, du wirst kein Problem haben. Das wäre Sicherheit. Ja, da muss es ganz klare Zeichen geben, stabile Wetterlage, sonst wie Vorhersage, schönes Wetter. Habe ich auch schon gemacht im Sommer, dass du abends irgendwie weggehst, halt nichts dabei hast, irgendwie nur ein T-Shirt oder so vielleicht so. Oder sagen kannst, der ganze Wetterbericht und alles, das ist so sicher, da wird nichts passieren, ich werde nicht nass werden, ich habe kein Problem. Oft wird es aber dann so sein, dass du sagst, naja, es ist nicht so ganz sicher. Also es könnte schon sein, dass es morgen vielleicht regnet. Vielleicht regnet es auch nur mal kurz, vielleicht regnet es so ein bisschen. Und jetzt auf unsere Unsicherheit hinweg übertragen, wäre das quasi allein der Faktor, dass ich nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, es wird morgen nicht regnen, wäre ausreichend dafür, dass ich Stress und Angst empfinde. Das ist jetzt das neue Modell von Gatz, könnte man sagen. Das alte Modell hingegen war, naja, also es muss quasi schon eine empfundene Situation gegeben haben, bei der es ganz klar war, dass quasi ein Unwetter eintreten wird und du in diesem Vorhersagemodell warst. Nur dann kannst du irgendwie Stress oder Angst empfinden. Also, wenn es nicht so ganz klar ist, ob das morgen regnen wird oder nicht, ja, das könnte passieren, aber vielleicht ja auch nicht, das ist ja nichts, was dir irgendwie Angst machen muss. Es kann ja sein, dass es gar nicht passiert. Wäre doch möglich. Ja, geh doch einfach mal aus dem Haus ohne Regenschirm und ohne Jacke und so weiter. Du wirst schon sehen, aber vielleicht passiert ja gar nichts. Das ist doch nichts, weswegen du dir irgendwie Sorgen machen musst. Es ist nicht garantiert, dass das Wetter schlecht wird. Es ist nicht garantiert, dass da ein Unwetter kommt. Es gibt keine 100%ige oder keine über 90%ige Chance dafür, sondern ja, vielleicht ist es möglich, aber eigentlich, naja, also es ist nicht so sicher morgen, also nicht so garantiert morgen, dass es Unwetter geben wird. So, das ist die alte Lesart, die sagt, wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es keinen Anlass für Stress, Panik, also gibt keinen Anlass für Jacke oder Regenschirm. Und das widerspricht ja eigentlich unserem natürlichen Empfinden auch. Und natürlich ist es jetzt hier eine Analogie und ein Vergleich mit etwas, was man angreifen und diskutieren könnte. Es dient auch nur zur Veranschaulichung dieses Modells. Argumentiert wird jetzt psychologisch, evolutionsbiologisch, dass man sagt, was macht denn Sinn, wenn du eine Situation nicht hundertprozentig einschätzen kannst? Also wenn du nicht sicher weißt, wie exakt morgen das Wetter werden wird im Vergleich. Wenn du nicht sicher weißt, wie eine Situation sich ausgestalten wird, wie die weitergehen wird, wie die sich entwickelt. Es geht ja nicht um das Hier und Jetzt. Also hier und jetzt weißt du ja, okay, ich lebe. Ich bin vielleicht, ja, weißt du das auch, ich bin unverletzt und dergleichen. Aber du machst dir eine Prognose quasi, wie geht die Situation weiter? Was passiert als nächstes? Wird mir vielleicht was Schlimmes angetan? Besteht die Chance, dass mir etwas Schlimmes angetan wird? Und die alte Lesart war jetzt immer so ein bisschen, naja, wenn es nicht ganz sicher ist, dass dir was angetan wird, also wenn nicht garantiert ist, dass dir was angetan wird, dann wo ist das Problem? Dann ist ja kein Stress vorhanden. Das ist aber Quatsch. Natürlich kommt der Stress schon allein dann, wenn du sagst, nein, ich habe keine Garantie dafür, ich empfinde keine ausreichende Garantie dafür, dass ich in Sicherheit bin. Dann bin ich schon gestresst. Ich brauche nicht den Beleg und Beweis quasi, dass ich jetzt auf jeden Fall Schaden nehmen werde. Das ist dann zwar auch so, dass ich da gestresst bin, aber so weit muss es ja gar noch nicht gehen. Das reicht ja allein schon. Oh, ich bin in einer dunklen Gasse und ich habe 7 Follower. Kennt ihr den Witz von Dr. Who? Entschuldigung, ich schweife ab. Die Frage ist irgendwie an ihn, dass auf Englisch funktioniert das besser, ob 7 Follower eigentlich viel sind. Und dann meint er so, naja, es kommt drauf an, ob es sich um Social Media handelt oder ob du in einer dunklen Gasse bist. Also 7 Menschen, die dir folgen, in einer dunklen Gasse sind ziemlich viel. Das ist sehr bedrohlich. 7 Folgende auf Social Media sind ziemlich wenig. Das ist der Witz an der Sache, aber um diesen kleinen Witz als Schlenker mal zu verlassen. Ja, allein schon, dass du quasi in einer dunklen Gasse bist, wo du ja nicht weißt, ob du dich gegen einen möglichen Angreifer verteidigen könntest. Du vielleicht die Idee hast, jemand könnte das jetzt bewusst ausnutzen, diese Situation, wo dir vielleicht keiner hilft und dergleichen, kann das Gefühl von Bedrohung in dir auslösen. Und das macht ja evolutionär gesehen oder auch in unserer heutigen Alltag, unserer Realität, ja Sinn, dass du das als Unsicherheit empfindest. Es ist nicht ausreichend garantiert für dich, dass du in Sicherheit sein wirst in den nächsten Minuten. Es könnte sich durchaus plausibel etwas entwickeln, wodurch du direkt bedroht und gefährdet wirst. Es kann aber auch sein, dass das einfach, ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Kumpels sind, die halt auch auf dem Nachhauseweg sind und die nichts mit dir zu tun haben wollen an der Stelle und dann einfach vorbeigehen. Das können auch irgendwelche Arbeiter sein, die nachts halt irgendwelche Reparaturen da ausführen und halt irgendwo unterwegs sind, die auch nichts mit dir zu tun haben wollen. Oder es könnten irgendwelche, ja, keine Ahnung, Zivilpolizisten sein, die sich um dich Sorgen machen oder wegen was ganz anderem unterwegs sind, aber die dich vielleicht sogar beschützen würden. Könnte ja sein. So, und es könnte ja auch sein, dass es eigentlich eine sichere Situation ist, reicht dir aber halt nicht, um dich unsicher zu fühlen. Und das ist sinnvoll. Evolutionstechnisch ist es sinnvoll, weil, ja, besser einmal zu oft in Angst und Panik, als dass es halt zu spät ist und du zu spät realisierst, oh Gott, da hätte ich vielleicht doch besser auf der Hut sein müssen. Jetzt ist es blöd, jetzt ist es zu spät. Ja, wenn dein Überleben halt direkt gefährdet ist durch so eine blöde Annahme, dann solltest du diese blöde Annahme nicht machen. Also solltest du dich eher bedroht fühlen. Das gleiche Prinzip, wie dass du sagst, im Dunkeln alleine fühle ich mich schon bedroht, auch aus der Evolution her erklärbar und auch tief verankert. Dass man einfach sagt, naja, im Dunkeln bin ich halt potenziell in einer nicht so sicheren Situation. Ich kann nicht so weit sehen, ich kann es nicht so weit überblicken. Andere könnten auch nicht sehen, wenn ich Hilfe benötige. Es ist insgesamt etwas, was weniger Schutz für mich bietet. Und allein das Fehlen des Schutzes ist etwas, was für mich bedrohlich wirkt, was in mir halt Stress und Angst auslöst. Obwohl ja an Dunkelheit an sich nichts bedrohlich ist. Ja, das ist insofern eine wunderschöne Sache, die eigentlich erklärt, wo dieses GATS-Prinzip sehr stimmig ist. Weil Dunkelheit an sich, ich sag jetzt mal, du befindest dich in deinem eigenen Haus, in deiner eigenen Wohnung, kannst mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sagen, dass da niemand ist. Du hast vielleicht auch eine halbe Stunde vorher nochmal geguckt, dass alle Türen und Fenster zu sind. In keiner Ecke und keinem Winkel hast du niemand gesehen, es ist niemand da. So, und jetzt fällt der Strom aus, du bist auf einmal im Dunkeln, musst dich da durchbewegen und du empfindest vielleicht sowas wie Angst und Stress. Gut, ist jetzt an sich blöd, wenn der Strom ausfällt, aber du könntest auch sagen, lieben wir einfach ins Bett. Ist ja eh schon abends, war jetzt nicht, dann schlafe ich halt jetzt ein, ist doch alles okay. Ja, aber du empfindest Angst und Unsicherheit im Dunkeln, allein aufgrund der Dunkelheit, obwohl die Dunkelheit an sich nichts sinnvoll Bedrohliches ist. Und genauso kann man jetzt argumentieren, dass auch das Fehlen von genügend Sicherheitsfaktoren oder von genügend empfundener Sicherheit, von genügend empfundenen Schutz, von einem Beweis, dass dir nichts passieren wird. Allein das Fehlen davon kann dich jetzt oder löst in dir normalerweise Stress und Angst aus. Das ist evolutionstheoretisch sinnvoll. Und das ist aber halt ein ganz wichtiger Unterschied, dass man sagt, nicht die konkrete Bedrohung, also die benennbare Bedrohung, sondern das benennbare Fehlen von Sicherheitsaspekten, das benennbare Fehlen von dem Gefühl von Sicherheit, das ist das, was Angst und Stress in dir auslöst. Das ist eine Umkehrung dieser Fragestellung oder dieses Erklärmodells. Dir fehlt faktisch ein Gefühl von Sicherheit. Du hast nicht genügend Beweis dafür, dass dir nichts passieren wird. Also fühlst du Angst und Stress und Panik. Und da hilft ja auch keine Statistik irgendwas. Abgesehen davon, dass es natürlich diese Sachen gibt auch. Also es ist ja nicht völlig irrational. Es ist ja nichts, was irgendwie jetzt völlig von der Hand zu weisen wäre. Selbst wenn es in manchen Situationen vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, hilft dir das ja nichts. Weil du sagst, nein, ich empfinde hier nicht genügend Sicherheit. Und in der Statistik steht halt nicht drin irgendwie, ja, in so und so vielen Fällen irgendwie sind diese sicherheitsgebenden Faktoren oder sowas nicht vorhanden. Das steht da ja nicht. Darauf wird nicht geachtet. Wir achten darauf, dass man sagen kann, in so und so vielen Fällen oder sowas kam es tatsächlich zu irgendwelchen Übergriffen oder Problemen oder Gewalttaten oder sowas. Das steht da drin. Und das sind die konkreten Sachen. Und das ist die alte Denkweise halt, dass du sagen kannst, nur die Dinge sind ja relevant. Aber für dein Empfinden, um Stress und Angst auszulösen, ist schon was ganz anderes relevant. Nämlich allein das, die potenzielle Möglichkeit, die eben halt mangels ausreichender Sicherheitsfaktoren nicht ausgeräumt ist. Und genauso kann man das jetzt sagen bei Kindern. Kinder in einem sehr frühen Lebensalter, ich habe das ja ab und zu erwähnt und insofern ist das völlig stimmig auch mit dieser Idee. Kinder zu einem frühen Zeitpunkt sind ja eigentlich hilflos. Also die sind direkt auf die Eltern angewiesen. Und die brauchen das Gefühl von Sicherheit. Die brauchen das Gefühl, da ist jemand, der sieht mich, der kennt meine Bedürfnisse und Fähigkeiten. Und der kümmert sich um mich, der sorgt sich um mich, der handelt in meinem Interesse quasi und der ist auch ausreichend fähig dazu, in meinem Interesse zu handeln und der sorgt dafür, dass die Sachen, die ich vielleicht nicht selber alleine hinkriege, dass die gewährleistet sind. Ja, man spricht dann auch von emotionaler Sicherheit, weil emotionale Sicherheit ist die Ebene, dass man sagen kann, da sieht mich jemand, der erkennt meine Fähigkeiten und Bedürfnisse. Stell dir vor, ein kleines Kind irgendwie, was schwimmen lernt, ist jetzt schon relativ spät, also das Prinzip, das greift schon bei Neugeborenen natürlich nochmal viel stärker, die ja ganz auf anderen Ebenen irgendwie abhängig sind. Aber sagen wir mal, ein schönes Beispiel ist dann vielleicht ein Kind, was schon ein bisschen älter ist und was dann schwimmen lernt. Und wenn das jetzt sich nicht gesehen fühlt in seiner Not, dass du sagen kannst, oh Gott, ich kann aber nicht richtig schwimmen und so weiter. Und wenn der andere das nicht richtig erkennt, mich nicht da sieht, also nicht genügend auf mich achtet sozusagen, mir nicht zeigt, dass er in Kontakt mit mir ist, dass er da direkt auf mich aufpasst, ja, dann fühle ich mich unsicher, weil der muss mich im Zweifel ja retten, wenn ich hier absauf. Und du hast das Gefühl so, ja, der hat gesagt, ich soll mal reinspringen und schwimmen und ab und zu guckt er, ja, aber eigentlich nicht so richtig. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht angebunden. Und so ähnlich ist es mit dem, ich fühle mich nicht emotional angebunden an der Stelle. Oder das ist jemand, der sagt, der kann selber nicht richtig schwimmen. Wie will denn der mich retten irgendwie an der Stelle? Der ist nicht kompetent. Ja, das wäre auch ein Faktor, den ich bräuchte für empfundene Sicherheit. Also ich werde gesehen. Derjenige kennt meine Fähigkeiten. Der weiß, dass ich nicht gut schwimmen kann. Der weiß, dass ich da vielleicht leicht Wasser schluck oder sonst was. Der weiß, der kennt mein Bedürfnis, dass ich da irgendwie halt nicht unter Wasser kommen will. Der sieht es auch, der achtet und respektiert es auch, der validiert mich insofern da drin, dass er mir auch deutlich zu verstehen gibt, dass ihm das bewusst und klar ist und da kann ich auch drauf vertrauen, irgendwie, das hat sich gezeigt. Und der ist auch insofern kompetent, als dass er einen Rettungsschwimmer hat und jederzeit mich rausziehen kann, außerdem hat er einen Rettungsring schon parat gelegt und so weiter. Alles Sicherheitsfaktoren, also Dinge, die mir Sicherheit geben. So, fehlen jetzt aber Sachen davon, dann ist es für mich halt bedrohlich. Stress, Panik, Angst. Obwohl der andere vielleicht sagt, naja, jetzt komm, schwör's mal, ist doch gar nichts passiert. Was ist denn? Wieso machst du dir denn so Sorgen? Weißt doch gar nicht, ob da was Schlimmes passiert. Weißt du doch nicht. bringen. Ja, ich weiß aber auch nicht sicher quasi, dass es auf jeden Fall gut geht. Und das ist der entscheidende Punkt und die entscheidende Umkehr an der Stelle. So, also ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen klar geworden und tatsächlich gibt's halt Anhaltspunkte dafür, dass das halt bei uns ja so funktioniert. Muss man jetzt vielleicht zur Einordnung sagen, okay, es ist vielleicht nicht der einzige Mechanismus. Also natürlich, wenn du eine konkrete Bedrohung hast, also der Säbelzahntiger, der vor dir steht, immer das schöne Beispiel. Das ist so der Klassiker, der ist überall. So kommt wenigstens der Säbelzahntiger noch zu einer späten Berühmtheit, auch wenn er ausgestorben ist. Nein, aber also die konkrete Bedrohung, wenn natürlich da ist und unwiderlegbar quasi vor dir steht, dann ist das natürlich auch ein Stressfaktor. Also das heißt, es gibt ja mehrere Faktoren. Aber auch schon allein das Fehlen von Sicherheitsfaktoren reicht aus, um uns in Stress und Panik zu versetzen. Und das ist eine Vorsichtsmaßnahme unseres ganzen Körpers an der Stelle. Der sagt, lieber mal vorbereitet sein drauf, dass wir in einer schwierigen Situation sind oder sein könnten, um dann ja mit allen Fähigkeiten, die wir haben, um die alle möglichst gut zu mobilisieren. Und Stress aktiviert ja was. Also das ist ja eine Art Optimierung. Und das hat er ja gesagt, schön bei diesem Alarmzustand, Alarmstufe Rot, die 10 Fs, wenn ihr nochmal hören wollt. Die hilft uns ja, mehr Leistungsfähigkeit zu entwickeln, aber auf Kosten dessen, dass wir halt weniger gut regenerieren können, dass wir halt auf Verschleiß fahren, dass wir halt viel mehr Energie verpulvern, als wir normal täten, dass wir uns eigentlich so mittel- und langfristig nichts Gutes damit tun, aber kurzfristig halt mehr Reserven rausholen, um halt eine potenziell bedrohliche Situation halt mit höherer Chance überstehen zu können. Insofern ist das eine sinnvolle Reaktion. Allerdings zeigt sich halt auch, dass sowas ja selbst dann passieren kann, und das ist ein ganz harmloses Beispiel, wenn du irgendwo sitzt in der S-Bahn, es geht voran, du musst halt eigentlich schon einigermaßen zeitig irgendwo sein vielleicht, aber ja, ist jetzt auch kein ganz konkreter Termin. Und jetzt bleibt dir auf einmal stehen und du weißt nicht, was los ist. Du weißt nicht, wie lange es dauert, es könnte eine kurze Störung sein, es könnte was Langes sein, es könnte jetzt auch irgendwas sein, ja, keine Ahnung, irgendwo vorne ein Unglück passiert oder ein Zug kaputt gegangen oder sonst was, wo du sagst, du stehst jetzt hier erstmal 2-3 Stunden, weil da geht es erstmal gar nichts und du stehst auf freier Strecke, du kommst dann auch nicht weg und so weiter. Es könnte ja alles sein. Es könnte aber auch sein, dass da einfach noch ein Signal rot ist, weil vorne noch ein Zug oder sonst was ist und das in den nächsten 10 Sekunden auch weitergeht. Könnte auch sein. S-Bahn steht und du stehst da. Was empfindest du? Stress. Obwohl dir ja nicht sicher ist, was passiert. Du weißt ja noch gar nicht. Ja, du könntest ja einfach sagen, warte doch einfach mal. Ich kann mir dann in 10, 20 Minuten kann ich mir immer noch anfangen, Stress oder Angst da zu machen oder sowas. Nein, der Stress setzt sofort an, weil es ist sofort diese Unsicherheit da. Und natürlich steigt es auch dann in den nächsten Sekunden und Minuten noch an, aber es steigt relativ schnell an. Steigt viel schneller an, als du jetzt irgendwie rational aus irgendeiner konkreten Bedrohung irgendwie begründen könntest. Weil statistisch gesehen in vielen Situationen ist es was sich relativ schnell auflöst. Und das ist der Grund, wenn es euch schon mal aufgefallen ist, wieso relativ schnell in so S-Bahn oder U-Bahn dann die Fahrer Durchsagen machen und sagen, ja, das Signal vor uns ist nicht noch rot, da ist noch das Gleis belegt und so weiter, aber ich gehe davon aus, dass es gleich weitergeht, das ist höchst eine Sache von 1-2 Minuten zum Beispiel. Oder, ja, wir müssen hier jetzt noch warten an den Bahnsteig oder sowas für eine Zugüberholung, da kommt jetzt gleich hinter uns der Regionalexpress und so weiter. Dann kannst du das ein bisschen einschätzen, dann kriegst du da so eine grobe Idee davon, ja, wie lange das vielleicht noch so dauert. Selbst wenn der sagt, ja, das ist jetzt blöd, wir haben jetzt da vorne ein großes Problem, da gab es irgendwie einen Unfall, da ist irgendwie ein LKW oder sonst was, der steht jetzt da auf der Strecke so halb. Da können wir jetzt erstmal nicht weiterfahren. Das wird jetzt sicherlich eine halbe Stunde oder Stunde dauern. Dann kann dich das zwar auch in Stress bringen, wenn du vielleicht sagst, ich weiß nicht, ob ich noch so lange aushalte, weil eigentlich muss ich aufs Klo oder Gott, dann erwische ich meinen Termin nicht mehr. Du bist aber tendenziell schon eigentlich orientierter und ruhiger. Du kriegst eher mit quasi, was los ist. Und noch besser ist es, wenn man wirklich sagen kann, ja, hier gibt es jetzt eine Sperrung an der Stelle, weil da kommt nämlich, da ist eine Veranstaltung, keine Ahnung, ein Radrennen, was diese Strecke hier überquert. Und deswegen ist die Strecke jetzt leider für die nächsten 15 Minuten gesperrt. Aber in 15 Minuten geht es sicher weiter. Es ist gemanagt, es ist beherrschbar, es ist absehbar. Es können sich vielleicht kleinere Verzögerungen noch dabei ergeben, aber es ist ziemlich genau absehbar eigentlich, dass 15 Minuten ist genau das Ding. Und ihr kennt ja diese schönen Wartebalken oder Warterädchen oder sowas so beim Computer, dass du sagst, Fortschrittsbalken heißen die, glaube ich, dass du siehst, was ist quasi der Gesamtbereich und das schreitet jetzt so voran und dann erreicht es irgendwann quasi den Gesamtbestand. Also die 100% und dann ist es fertig. Das heißt, so eine Visualisierung von dem, wie lange du noch warten musst. Und das soll auch eigentlich dir den Stress nehmen, Orientierung geben. Weil du könntest ja sagen, warte halt, du musst eh so lange warten, wie es dauert. Ja, ich meine, was bringt dir das, dass da so ein kleiner Balken läuft? Und ich meine, oft aufgrund dessen, dass es vielleicht halt doch nicht so einfach zu brechen ist, dann stimmt es ja noch nicht mal so exakt. Dann geht's mal schneller und mal langsamer voran oder sowas. Das ist doch, aber du hast trotzdem ein Gefühl dafür, dass es halt noch ungefähr so und so lang oder ungefähr so und so lang dauert. Und wenn er sich von Anfang an ganz, ganz langsam bewegt, dann denkst du dir, oh Gott, das dauert noch ewig. Ja, aber kannst trotzdem besser einschätzen. Noch schlimmer ist es, du sitzt da und kriegst keine Reaktion von dem Programm. So Programme gibt's. Du sagen kannst, das kann jetzt 10 Sekunden dauern, das kann jetzt auch 20 Minuten dauern. Es passiert aber nichts. Also du siehst nichts. Scheinbar hast du das Gefühl, es geht nichts voran. Das ist ja immer so die Erklärung eigentlich, dass du sagen kannst, ja, da hast du das Gefühl, es passiert dir nichts, es ist hängen geblieben oder so. Aber selbst wenn da vielleicht so ein Lichtchen wäre und das blinkt und sagt, nein, nein, wir machen Fortschritt. Das Lichtchen blinkt, es geht immer an und aus und so weiter. Und das bedeutet, wir machen einen gewissen Fortschritt. Das heißt, es ist garantiert, dass das Programm nicht hängt. Das wird auch in einer endlichen Zeit quasi fertig werden. Aber wie lange es genau noch dauert, keine Ahnung. Wissen wir nicht. Oder irgendein Counter, der hochzählt oder sowas und dir zeigt, welche Verarbeitungsschritte schon gelaufen sind. Wenn du nicht weißt, wie lang es nur insgesamt dauern wird, das ist eine Form von Unsicherheit. Das macht dir Stress oder Angst. Auf einem sehr niedrigen Level, zugegeben, ist es nicht ganz so bedrohlich, aber allein solche Faktoren reichen halt demnach schon aus, dass du Unsicherheit und Stress empfindest. Du brauchst Orientierung. Du brauchst eine Möglichkeit, irgendwas abzuschätzen. Es ist auch was, was dir eine gewisse, ja, einen gewissen Handlungsrahmen, gewisse Möglichkeiten, es in dir zu managen irgendwie gibt, ja, deine ganze Situation und so weiter ein bisschen besser vorherzusagen. Und wenn das Gehirn aber halt was nicht vorhersagen kann, das ist jetzt genau der Punkt. Das Gehirn als Vorhersageorgan quasi hat ein Problem. Das ist eigentlich das, was Stress auslöst und potenziell auch Angst auslöst. Das Gehirn ist nicht in der Lage, eine gute, solide Vorhersage zu treffen, sondern schreit im Prinzip auf und sagt, wow, Panik, zu wenig Daten oder die Daten deuten nicht eindeutig darauf hin, dass wir da quasi auf einem guten Weg sind oder sonst was. Ich weiß es nicht gerade. Ich weiß es nicht. Ich krieg Panik. Desorientierung alleine quasi kann sowas wie Stress und Angst auslösen. Völlig verständlich. Überleg mal, du fährst auf der, ich sag mal, Autobahn und da ist nachts wenig los irgendwie, eigentlich so gar nichts. Du hast irgendwie seit vielleicht einer Stunde kein anderes Auto gesehen irgendwie. Das ist eine Strecke, die wirst kaum befahren, die geht auch schnurgerade, das weißt du auch, du kennst die Strecke, die geht schnurgerade immer weiter. Du machst eigentlich auch gar nichts, du lenkst nichts groß oder sonst was. Das ist nichts, du fährst immer geradeaus. Ich meine, das ist eher der Faktor, wo du dann halt ermüdest und irgendwann einschläfst, aber sagen wir mal, du schläfst doch nicht ein, aber auf einmal kommt eine Nebelwand, du bist mitten im Nebel, du siehst nichts mehr. Könntest ja sagen, ja, wieso? Fahr halt einfach weiter geradeaus. Also, wo ist das Problem? Ja, da sind wahrscheinlich keine Autos. Könnte natürlich sein, dass da irgendwas vorne ist jetzt, ja. Könnte auch sein, dass sonst irgendwas da steht. Könnte auch sein, dass du irgendwie leicht dann von der Spur abkommst, wenn es zu lang dauert. Aber erstmal ist es doch kein Problem. Trotzdem wirst du spontan in sowas wie Panik, Angst, Stress verfallen. Warum? Ja, du kannst nicht mehr vorausschauen. Du kannst die Situation nicht mehr einschätzen. Obwohl logisch gesehen es eigentlich ziemlich klar ist, dass die Strecke so weitergeht, dass da wahrscheinlich nichts ist, dass du vielleicht einfach weiterfahren könntest mit der Geschwindigkeit und dann durch den Nebel raus wärst. Weißt es nicht. Aber du wirst sowas wie Angst und Stress haben, weil du die Situation nicht einschätzen kannst, weil du die Orientierung verlierst. Oder du bist irgendwo mitten auf dem Ozean, Segelboot, es ist vielleicht auch so grau, bewölkt, das heißt, du kannst die Sonne auch nicht genau sehen. Vielleicht dreht der Wind auch ab und zu und irgendwie dein blöder Kompass fällt aus und du weißt nicht mehr, Mist, in welche Richtung ist hier eigentlich das Land? Ich habe die Orientierung verloren, ich weiß nicht mehr, in welche Richtung. könnt ihr einfach mal weiterfahren und sagen, wird sich schon irgendwie auflösen, momentan bin ich ja nicht bedroht, wo ist das Problem? Ja, aber allein schon diese Unsicherheit quasi, also das Fehlen von Sicherheit, das Fehlen von Orientierung, reicht, dass du halt sowas wie Stress und Angst empfindest. Insofern ist diese, ja, diese Theorie mit den Guts ist was völlig straightforward eigentlich, aber ist halt eigentlich trotzdem neu, weil es auf einmal halt ja weggeht von diesem, nein, es muss eine konkrete Bedrohung geben, hinzu, nein, es reicht schon, wenn genügend Sicherheitsfaktoren fehlen, wenn genügend Orientierung verloren geht, wenn das Gefühl von Sicherheit nicht gegeben und nicht da ist, reicht es aus, selbst wenn keine konkrete Bedrohung vorhanden ist. Und früher hat man dann mal versucht, irgendwelche Dinge zu konstruieren, dass man sagt, ja, natürlich könnte dann das passieren und so. Und das wäre ja dann bedrohlich und so weiter. Aber dann konnte man immer noch dagegen argumentieren. Das ist auch in Therapien dann gerne passiert, irgendwie, dass man sagt, ja, du weißt es ja gar nicht sicher. Es könnte ja auch sein, dass es nicht eintritt und so weiter. Also wieso hast du da Angst und Panik und Stress? Die Leute sich dann oft schwer getan haben, das zu erklären oder sich schlecht gefühlt haben dabei. Sagen können, ja, da funktioniert wohl irgendwie. Ja, wieso empfinde ich immer unbedingt Angst? Ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist und so weiter. Und jetzt eigentlich sagen könnte, hey, dir ist alles in Ordnung. Du hast nicht genau die Orientierung. Es ist ein bisschen unklar für dich alles. Es fehlen die klaren Anzeichen, dass du in Sicherheit bist. Also es ist eine völlig natürliche Reaktion, Stress und Angst zu empfinden. Was fehlen dir also an, ja, Ankern, an klaren Indizien dafür, dass du in Sicherheit bist? Wie könnte man das für dich klar machen, plausibel machen, das herstellen? Was wären die Dinge, die dir da wirklich konkret helfen, damit bei dir in dem System ankommt, auf einer emotionalen, grundlegenden Ebene, ja, hey, eigentlich alles im Lot, ich bin orientiert, ich weiß, was passiert, ich weiß den Handlungsrahmen, ich bin in der Lage, das zu managen, ich habe vielleicht auch die Kontrolle darüber. Ich kann prognostizieren, dass jetzt nichts Schlimmes passieren wird in den nächsten Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, was auch immer. Ja, je länger und je besser du das machen kannst, umso hilfreicher ist es. Je unklarer Sachen sind, umso schwieriger ist es. Und das ist jetzt genau der Faktor, der halt auch so spannend ist. Wenn man halt in einer neuen Situation ist, die man nicht einschätzen kann, dann muss an der Situation selber überhaupt nichts direkt bedrohlich sein. Allein dadurch, dass man es nicht einschätzen kann, fühlt es sich für einen unsicher an oder nicht ausreichend sicher, muss man ja sagen. Ja, die unklare neue Situation, für die man kein Prognosemodell hat, für die man ja keine Erfahrungswerte mitbringt, wie das zu deuten und vorherzusagen ist, das alleine löst bei uns schon Stress und Angst aus, weil, ja, logisch, wir können nicht genau sagen, ob das Wetter schön bleibt quasi. Wir wissen es nicht, es ist völlig anderes Konzept. Himmel sieht anders aus, andere Landschaft, andere Dinge, andere Sachen hier, funktioniert irgendwie alles anders. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weißt du, du bist auf einem fremden Planeten, könnte man sagen. Ja, ist alles irgendwie ein bisschen anders irgendwie und ich weiß gar nicht, was kann denn hier passieren? Gibt es ja auch sowas wie Unwetter oder ist das, was ich da sehe, ist das, was wird da in den nächsten Stunden passieren? Ich weiß es nicht. Wo soll ich das wissen? Also was habe ich? Stress, Angst, vielleicht auch Panik. Völlig sinnvoll, weil, ja, es ist nicht sicher gesagt, dass alles in Ordnung ist. Also ist es besser quasi, den Organismus mal im Alarmzustand zu halten. Und das gleiche Problem haben wir jetzt halt dabei, wenn jetzt halt, und da kommen wir in diesen Bereich Neurodivergenz und Autismus und so weiter hinein, wenn es da schwierig ist, seine Umgebung richtig zu deuten. Und das sind ja diese ganzen Faktoren, dass man sagt, da werden Dinge ganz anders gelesen, Details ganz anders verstanden, Mechanismen sind einem wenig intuitiv, nach denen so diese Welt funktioniert oder die Neurotypischen alle so funktionieren oder wie die so agieren. Und dadurch kann man es halt schlechter vorhersagen und vorhersehen. Dadurch kann man es schlechter deuten. Also es ist eine Desorientierung. Und dadurch allein ergibt sich halt dann schon Angst, Unsicherheit, vielleicht auch Panik. wenn das allein schon Angst und Panik und Stress halt auslöst, dann habe ich halt ein ständig aktiviertes Stresssystem. Da ist ständig was los und das ist nicht gut für den Körper einfach. Und das wird halt auch chronisch. Der gewöhnt sich irgendwann dran, dass es halt immer irgendwie stressig ist. Das ist das normale Level quasi. Und gleichzeitig gibt es ja einen interessanten Effekt, dass sowas wie Angst, Panik, Stress, also ich stehe dem Säbelzahntiger gegenüber, also wo das ja noch recht plausibel ist, aber eben halt keineswegs nur da. Passiert was, dass ich auch gewisse Funktionen umschalte. Das heißt, so höhere kognitive Funktionen halt eher gehemmt werden, manche Stellen, aber halt vor allem auch sowas wie Spiegelneuronen halt eher gehemmt werden. Das heißt, das wäre auch eine plausible Erklärung dafür. Ja, wenn du in einer Situation desorientiert bist und unsicher bist, dann bist du auf dieser Sozialebene halt noch schlechter. Dann sind halt deine Spiegelneuronen auch noch gehemmt. Spiegelneuronen ist das, was dich zum Beispiel gähnen lässt, wenn du andere Leute gähnen siehst oder sowas, wo du dich sozial anpasst, wo du Dinge, die im äußeren Sinn auch im inneren so empfindest und so weiter. Und das könnte auch halt erklären, wieso Menschen im Autismusbereich, weil sie eben halt dauernd gestresst sind, weil sie Sachen schlecht vorhersehen können, dann halt auch nochmal ja, schwerer tun, irgendwelche Signale zu deuten. Also die Theorie ist jetzt im Wesentlichen, dass Stress eigentlich der Normalzustand ist, wenn nicht genügend Sicherheitsempfinden ja emotional, subjektiv wirklich vorhanden ist. Also Sicherheit nicht beweisbar ist. Und bewiesene Sicherheit quasi führt jetzt zu so einem Art, wird zum Teil verglichen, so einem Art Dauerton, Dauersignal quasi, ein Sicherheitssignal, was im Gehirn halt aktiviert wird. Und dieses Sicherheitssignal dämpft jetzt wirklich diese Stress- und Angstreaktion. Das heißt, das ist das Spannende daran, dass wirklich ein aktives Dämpfen ist, was da erfolgen muss, damit sowas wie Sicherheit empfunden wird. Ruhe, damit man das Gefühl hat, ah, okay, es ist alles in Ordnung, ich bin hier geborgen, alles ist okay. Dazu braucht es quasi im Gehirn aktive Signale, eine aktive Unterdrückung von sowas wie Stress und Angst. Und entsprechend braucht es quasi Input, der ja vom Gehirn vielleicht auch ein Stück weit selber generiert werden kann, aber der halt auch durch irgendwelche äußeren Faktoren gestützt sein muss. Und fehlt es, ist der Normalzustand einfach Stress. Und damit wird halt sowas wie Unsicherheitsintoleranz, also fehlende Toleranz gegenüber Unsicherheit, wird dann nicht bloß irgendwie ist dann nicht so ein Denkfehler oder sowas, so ein Defekt oder ein klinisches Defizit, sondern es ist einfach der Normalzustand, der nicht zwingend bei allen halt gleichermaßen massiv irgendwie zum Tragen kommt oder vorhanden ist, aber der grundlegend in unserem System einfach angelegt ist. Dann kann man natürlich jetzt die Frage stellen, okay, wie hängt das wiederum mit irgendwelchen epigenetischen unterschiedlichen Prägungen zusammen? Wie hängt das mit Neurodivergenz und unterschiedlichen genetischen Sachen zusammen? Ist das wirklich bei allen Menschen gleichermaßen angelegt oder gibt es hier klare Unterschiede? Ist es bei sowas wie PDA, Pathological Demand Avoidance, also wo ja eigentlich sehr durchgehend, sehr schnell Stress empfunden wird oder existenzielle Angst oder Panik, gerade wenn irgendwo in die Autonomie eingegriffen wird, ist es da vielleicht einfach anders strukturiert und anders gelagert? Könnte man das irgendwie versuchen zu interpretieren? Möglicherweise, also nur als Hypothese, die vielleicht nicht stimmen muss, dass man sagt, bei PDA fehlen halt genügend Sicherheitssignale im Sinne von, deine Autonomie ist auf jeden Fall geschützt und du kannst deine Autonomie auf jeden Fall behaupten und beibehalten. Ja, vielleicht ist dieses Empfinden oder diese Gewissheit in sich halt einfach nicht ausreichend gegeben, diese Faktoren sind nicht ausreichend vorhanden und dadurch ist es nicht möglich, quasi diese Stress- und Angst-Aspekte halt ausreichend zu unterdrücken. Das heißt, dieses Sicherheitssignal wird halt nicht ausgelöst, weil in diesen sensiblen Bereichen es nicht möglich ist, quasi diese Autonomie in der Prognose sicher zu wahren. Und da kommt vielleicht der Aspekt hinzu, dass man sagt, naja, für wie wahrscheinlich hält man es denn, dass man sich selber in den Situationen selbst gemanagt und autonom quasi behaupten könnte, wenn man da bedrängt wird? Es könnte ein Aspekt sein. Dadurch fehlt dann ja auch bei sowas das Sicherheitssignal Und entsprechend ist dann halt einfach dauernd Stress und Angst vorhanden. Und ja, nach diesem Modell ist Stress und Angst halt auch nichts, was irgendwo begrenzt ist oder sowas, was dann irgendwie von selber, der Alarm geht dann von selber irgendwann aus oder sonst was. Ich denke, nein, das ist der Normalzustand. Das heißt, auf unser Schiffsmodell, was ich mal hatte in einer anderen Episode, wo dann der rote Alarm losgeht, wäre es jetzt eher so, dass man sagt, naja, es gibt vielleicht gar keinen roten Alarm. Also rot ist das Dauerlicht. Oder vielleicht, nennen wir es vielleicht orange oder sowas. Ja, es gibt vielleicht noch das rote Dauerlicht, wenn du wirklich einen direkten Angriff hast oder sowas. Aber das Normale ist dann eher so gelb oder orange. Das ist das Dauerlicht, das ist vorhanden halt. Das ist der normale gelbe oder orange Alarm. Aber wenn genügend Sicherheitssignal da ist, also es genügend Belege dafür gibt, dass wir in Sicherheit sind, das Schiff in Sicherheit ist, also keine Ahnung, das Radar aktiv meldet, nö, da sind keine anderen Schiffe, nö, das und das ist in Ordnung, nö, wir sind hier gerade im Frieden, nö, die anderen signalisieren uns hier, ist alles in Ordnung. Ja, wenn das alles da ist, dann gibt's genügend Anzeichen dafür und dann wird aktiv quasi der grüne Alarm ausgelöst. Und grüner Alarm heißt sicher, alles ist sicher, Sicherheitssignal an alle. Ja, hier Sicherheitssignal. Geht aber irgendwas verloren, geht das Radar kaputt, sitzt da niemand, drückt niemand aktiv auf diesen grünen Sicherheitsknopf quasi, Sicherheitssignalknopf, dann geht der grüne Alarm aus und das gelbe oder orange Dauerlicht geht wieder an. Ganz automatisch, einfach von selbst, wo man sagen kann, da fehlen jetzt Dinge, wo man sagen kann, oh, was ist los? Das macht ja auch Sinn, ja, wenn du sagst, oh Gott, was ist denn los? Bin desorientiert, was ist, ist wirklich alles sicher? Dann checke ich das halt so. Wird halt wieder geguckt, dann wird aktiv quasi das grüne Sicherheitsalarmsignal, der Knopf gedrückt und dann ist es wieder grün und dann ist alles okay. Wäre ein sinnvoller Steuermechanismus. So, und das Spannende ist jetzt, wenn man diese Theorie ein bisschen weiterdenkt, also was wäre anschlussfähig an der Stelle? Da ist vielleicht nicht mehr sowas wie Angststörung relevant, ja? Sondern auch sowas wie Einsamkeit, soziale Unsicherheit, körperliche Schwäche, Fatigue, Adipositas, traumaassoziierte Dauererregung. Es gibt da alles Mögliche, was man in so einem Erklärmodell irgendwie sinnvoll mit unterbringen könnte. Auch deswegen ist es durchaus spannend. Und das sind nicht überall dieselben Stressoren. Aber der gemeinsame Nenner ist halt, es ist halt zu wenig verlässliche Sicherheit vorhanden. Verlässliche Sicherheit, die Sicherheitssignale, die sind zu wenig vorhanden. Also gibt es dann in der Konsequenz gewisse andere Aspekte, die wir bisher halt als Störungen wahrgenommen haben. Und sagen, ja, das ist vielleicht gar keine Störung. Das ist der evolutionär richtig gedachte, sinnvolle Normalzustand, der aber halt ja aktiv abgeschaltet werden muss durch Sicherheitssachen, durch verlässliche Sicherheit. So, und die GATS-Zusammenfassung in einem Satz ist dann gerne, dass man sagt, irgendwie der Organismus ist evolutionär so gebaut, dass er bei unklarer Sicherheitslage vorsorglich in Stressbereitschaft bleibt. Stressbereitschaft, kannst du auch wieder sagen, ist das dann voll Stress? Ja, aber also einen gewissen Level an Stress haben wir dann. Ist halt dann der gelbe oder der orange Alarm, nicht der rote. Und psychische und körperliche Chronifizierungen entstehen, wenn Sicherheit nicht ausreichend wahrgenommen, gelernt oder regulativ hergestellt wird. Ja, das sind auch wieder diese Aspekte mit Lernen und so weiter. Also wie kriege ich das auch als Kind irgendwie vermittelt? Wann entwickelt sich in meinem Kopf quasi welche Theorien, aber nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern auch auf emotionaler und auf körperlicher, grundlegender Ebene? Ja, und während halt im klassischen Modell mal wirklich gesagt hat, Stressor ist gleich Stressreaktion, das ist jetzt halt fehlende Sicherheit und Enthemmung der Default-Stressreaktion. Sicherheit hemmt halt die Angst und nicht erst Gefahr aktiviert die Angst. Und der Fokus liegt jetzt halt wirklich bei der GATS-Theorie auf der fehlenden Hemmung und den fehlenden Sicherheitssignalen und nicht mehr so sehr auf dem Auslöser. Das heißt, ich muss halt nicht in irgendwelchen Therapien oder Theorien immer nach einem konkreten Auslöser suchen oder den zusammenkonstruieren oder den in Abrede stellen. Das brauche ich gar nicht diskutieren. Ich kann eigentlich allein diskutieren, dass ich sagen kann, welche Sicherheitssignale haben denn hier gefehlt? Und genauso halt, wenn du in einer neuen Situation irgendwo funktionieren sollst, in der Firma, in der Schule oder sonst was. Und das klappt aber nicht. Du bist gestresst, du bist in Angst, du bist in Panik, du hast Lampenfieber oder sonst was. Ja, die Frage ist nicht, ja, aber was macht dir denn so Angst irgendwie? Das ist ja oft so diese völlig abwegige Diskussion, die dann geführt wird, wo du sagen kannst, ja, aber jetzt stell dich nicht so an. Gibt's doch nichts, wovor du Angst haben musst hier. Da ist doch nichts. Was meinst du denn? Was denkst du dir denn wieder aus? So völlig abwegig. War doch nix. Ist doch nix. Ja, aber die richtige Frage müsste sein, ja, aber was fehlt dir denn dafür, dass du dich sicher fühlst? Das kriegen wir oft nicht irgendwie, dass wir sagen können, du kriegst schon im Vorfeld genügend Dinge, damit du dich sicher fühlst, damit du also dein Sicherheitssignal in dir aktivieren kannst, um dann halt deinen Stress und deine Panik abzuschalten. Da müsste aber die Frage hingehen, dass man sagen kann, welche Bereiche von Sicherheit brauchst du denn? Welche Faktoren? Wie können wir dein Gefühl von Sicherheit denn irgendwie verbessern? Was wäre für dich hilfreich? Und das Ganze, ja, dockt halt an sehr viele Diagnosen an. Ich habe schon eine ganze Reihe genannt. Ich möchte zumindest mal die Liste noch durchgehen, damit ihr auch nichts vergesst oder ihr nochmal einen Überblick kriegt. Also sowas wie generalisierte Angst oder generalisierte Angststörung heißt es ja auch. Natürlich auch sowas wie Panik. Panikattacken sind vielleicht allein auch schon der Aspekt. Sowas wie soziale Angst, sagt man auch gerne, ist ja oft im Autismusbereich so eine Unterstellung, aber kann es ja auch wirklich ganz real geben, dass du sagst, ich habe soziale Angst, warum? Chronisches Grübeln und zur Grübelnfolge und Reizreaktionen und so weiter mache ich auch demnächst noch eine Episode. Da darf man durchaus überarbeiten, aber insofern auch der Verweis auf Staffel 1. Es gibt eine Episode zu Grübeln, aber es gibt auch eine Episode zu Panik. Und beide sind ein bisschen, ja, auch schon gute Basis im Prinzip für das, was ich heute alles da erzähle. So, ich mache weiter in der Liste. Trauma und PTBS-Folgen, ja. Chronische Übererregung, psychosomatische Beschwerden. Das ist auch ganz wichtig. Also die diese ganze Stressachse und so weiter macht auch ganz viel in unserem Körper, was wir dann auch wiederum wahrnehmen. Und ja. Auch die ganzen Eingeweide, Vagusnerv und so weiter, das wechselwirkt da alles miteinander und das nehmen wir ja an dieser und an vielen anderen Stellen dann auch wirklich faktisch wahr und das ist da auch wirklich vorhanden, das ist nicht nur eingebildet. Ja, dann allgemein soziale Unsicherheit, aber auch Einsamkeit ist durchaus wichtig und ja, der Riesenaspekt eben halt für Neurodivergente irgendwie, die sich in einer Daueranpassung in einer unpassenden Umwelt befinden. Das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist, glaube ich, aber halt gerade hier für den Podcast auch was man deutlich nochmal erwähnen kann. Das trifft im neurodivergenten Bereich halt nochmal wesentlich massiver zu oder passiert wesentlich leichter oder ist ein wesentlich häufigeres Phänomen. So, und du sollst dir nicht einreden, dass alles gut ist. Funktioniert eh nicht. Aber was könnten denn so Faktoren sein? Die dir da irgendwie helfen könnten, vielleicht irgendwie sowas wie Sicherheitssignale in dir wieder irgendwie anschalten zu können. Und das sind natürlich Dinge im Äußeren, die dir Sicherheit geben können. Also keine Ahnung. Natürlich kannst du argumentieren mit so ganz materiellen Dingen wie finanzielle Sicherheit. Ja klar, ist ein wichtiger Faktor. Wenn das halt nicht gegeben ist, ist halt schwierig. Oder auch, dass es dann so ein bisschen im sozialen Umfeld irgendwie akzeptiert oder sonst was. Aber jetzt mal so ein bisschen allgemeiner, es ist halt wirklich auch sowas wie Vorhersagbarkeit. Also, dass du wirklich sagst, ich weiß, was wie weiter passieren wird, ich kann das einschätzen, ich kann mich darauf vorbereiten. Vielleicht ist nicht alles gut dabei, aber ich weiß auch, dass es in diesem Rahmen sich bewegt und nicht irgendwie komplett woanders hingeht. Ja, überhaupt die soziale Einbettung, das ist aber auch ein bisschen, sind die Leute rundherum verlässlich und kompetent und sehen die mich in ihren Bedürfnissen und so weiter. Das gehört dann alles dazu, zu dieser sozialen Einbettung. Wenn das nicht gegeben ist, ist es keine gute soziale Einbettung. Ja, körperliche Regulation, da gibt es dann auch wiederum Wechselwirkungen. Also auch wenn der Körper halt, wenn der Körper in Problemen ist, weil du die Chilis gegessen hast oder sowas, dann kann das auch wechselwirken natürlich mit Dingen. Kontrollierbarkeit, also du übst selber Kontrolle über Dinge aus. Du kannst deine Existenzgrundlage quasi kontrollieren. Du kannst dir versorgen. Also es ist ja so, wenn du, sag mal, abstrakte Idee, hoffe ich, für die meisten. Stürzt gefesselt ins Meer und versinkst auf dem Boden, da hast du keine Kontrollierbarkeit. Das ist ein guter Grund für Panik. So, stürzt aber ins Meer, bist nicht gefesselt und kannst gut schwimmen, hast du vielleicht andere Kontrollierbarkeit, wo du sagen kannst, naja, ich kann gut schwimmen. Selbst, dass ich vielleicht noch Klamotten habe, das stört mich eigentlich nicht. Ich bin da so ein guter Schwimmer, ich krieg das hin vielleicht. Oder du bist in perfekter Badeoutfit schon und hast noch dein Rettungsring dabei und so weiter. Dann in dem Rahmen kannst du das dann kontrollieren oder so. Das heißt, es hängt immer von deinen Fähigkeiten ab, aber halt auch von dem, wie deine Umwelt halt oder wie deine Situation gerade ist. Wenn du die Kontrollierbarkeit verlierst, ist es grundsätzlich immer was, was potenziell traumatisch halt sein kann, weil du existenziell bedroht bist oder halt von anderen Dingen abhängig bist und es nicht mehr aus dir selber heraus garantieren kannst. Du verlierst insofern auch da wieder halt Autonomie, ist dann der Begriff. Und da sind wir dann wieder bei sowas wie PDA. Also Autonomie ist auch ein wichtiger Begriff in dem Kontext. Ihr merkt, das hängt oft immer alles irgendwie zusammen. Ja, eindeutige Signale und verlässliche Umwelt, das sind halt auch Sachen, die dir wirklich helfen. Und auch da sind wir natürlich wieder in den ganzen Bereichen Neurodivergenz oder auch Autismus. Sagen kann, gib mir klare Informationen, nichts Verschleiertes oder Seltsames irgendwie. Ganz klare Regeln können helfen. Ich kann ungefähr halt vorhersehen, wie Dinge passieren. Das könnte man natürlich mutmaßen, solche Leute waren ja früher dann irgendwie als Wildbeute oder sowas überhaupt nicht handlungsfähig, aber naja. Ich meine, Umwelt in vielen Bereichen funktioniert ja eigentlich relativ klar. Da gibt's nicht so viele so komplizierte Regeln eigentlich an der Stelle. Und wenn halt doch mal irgendwas nicht so vorhersagbar war, naja, da waren die halt in Stress und Angst und Panik und das war dann ja auch gerechtfertigt. Also sagen können, jetzt passiert gerade was, das kenne ich nicht. Ja, also Stress. Gute evolutionäre Anpassung. Heute habe ich das aber halt vielleicht dauernd. Wenn ich sage, ich bewege mich im sozialen Umfeld und kann da eigentlich nichts richtig vorhersagen. Alle verschleiern ihre wahren Absichten und dergleichen. Und dann ist natürlich der große Aspekt, dass ich sage, kann ich lernen, was alles eine Nicht-Gefahr ist? Und das ist ja auch der Bereich, wenn dir das vielleicht halt von klein auf gefehlt hat, zu erkennen oder zu spüren oder zu empfinden, welche Situationen alle eigentlich gar keine Gefahr sind. Also du vielleicht gelernt hast, ich kann mich im ganz normalen Umfeld bewegen und das ist alles in Ordnung, es ist alles beherrschbar, da passiert mir alles nichts. Also ich kann mich da auch autonom dann irgendwann runterregeln, ich lerne das, ich verinnerliche das. Dann kann ich auch aus mir selber heraus halt diese Sicherheitssignale halt eher generieren oder setzen. Selbst wenn ich da mal kurz irgendwie desorientiert bin oder in Panik bin, kann ich viel schneller dann wieder dahin zurückkommen und mich dann halt auch autonom runterregeln. Ja, mit den therapeutischen Konsequenzen. Also, was wenig halt bringt, wenn man wirklich den Sachen folgt, ist reine Kognitionskorrektur. Schwierig. Aber gut, das ist eigentlich was, das haben wir eigentlich auch schon lang gelernt. Das heißt, es geht eher um dieses Sicherheitslernen. Körperregulation hilft halt auch, arbeiten mit Kontexten. Wir machen jetzt hier keinen so kompletten neuen therapeutischen, kein neues therapeutisches Konzept, aber es sind mal ein paar Stichpunkte. Diese Aspekte soziale Sicherheit sind viel wichtiger. Auch sowas wie Vorhersagbarkeit zu erzeugen, das ist ja das genau, was oft Autisten dann machen, dass sie sagen kann, ich will alles über die Situationen, die ich gehe, wissen vorher. Ich will das genau erklären, ich will das genau erforschen, ich will, keine Ahnung, ich gehe ins Restaurant, ich will wissen, was es dort gibt irgendwie an Speisen und Sachen. Ich will möglichst wenig Unvorhersehbarkeit da drin haben. Ich denke schon Dinge voraus irgendwie weit und plane die entsprechend halt, damit ich halt nicht diese Unsicherheit habe, dass ich halt möglichst wenig Stress empfinde, weil ich mir vielleicht auch unsicher bin, ob ich es in der Situation dann hinkriege. Ich habe nicht gelernt, dass ich Sachen in jeder Situation immer gut hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich quasi immer gut und kontrolliert, eine gute Kontrolle über meine Umwelt habe und über meine Existenz. Das habe ich nicht gelernt. Insofern muss ich Sachen vorausplanen. Ich fühle in mir nicht diese Kompetenz. Und man braucht insgesamt halt mehr, wie könnte man sagen, Exposition mit echter Inhibition. Also das wirklich an konkreten Dingen halt stärker lernen. Und dabei halt immer die impliziten und unbewussten Stresssignale halt irgendwie wahrnehmen und mitdenken, wenn man halt da irgendwie therapeutisch tätig ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld. Ich werde auf jeden Fall diesen Ansatz auch fortlaufend jetzt eigentlich mitführen, dass ich sage, ich gehe mal davon aus eigentlich, dass dieses Modell ziemlich gut ist und dass wir eigentlich mehr in so einem ständigen gelben oder orangen Alarm wären, wenn wir nicht genügend empfundene Sicherheit haben, wenn diese Sicherheitssignale nicht da sind. Also wir nicht aktiv quasi auf grün schalten. Bei der akuten Bedrohung, ja, dann sind wir auf rotem Alarm, ansonsten sind wir im gelben oder im orangen Alarm. Das ist der Standard. Damit werde ich auch in Zukunft arbeiten. Und ich habe jetzt hier zum Abschluss, also man könnte natürlich noch ewig weiterreden drüber. Ich möchte aber trotzdem mal zum Ende kommen und einen kleinen anderen Podcast-Tipp wieder mit einfügen. Also ich beobachte das so ein bisschen. Es sind einige von den ADHS, aber auch Autismus-Podcasts inzwischen irgendwie inaktiv, die ich früher mal gern verfolgt habe. Ich weiß nicht genau, wie es bei denen so weitergeht. Aber einer, der nach wie vor sehr aktiv ist und den ich euch schon mal vorgestellt hatte, ist Bunny Brains, Leben und Schreiben mit ADHS. Das sind zwei Autorinnen. Und ich komme deshalb drauf, weil in der Folge 81, die ist jetzt hier, wie ich das aufnehme, heute ist der 16.05., wer ihn nur erinnert, ESC, Eurovision Song Contest, ja, das ist heute für mich für die Aufnahme. Ich werde diese Episode erst in einigen Wochen hören. Ich muss auch da vorausproduzieren. Und in der Folge 81 von Bunny Brains, die gerade aktuell ist, vom 11.05., da gehen sie auch auf so ein paar Aspekte ein. Da gehen sie bei mir drauf ein, dass sie sagen können, warum vertrauen wir uns selbst nicht? Also warum müssen wir alles nochmal doppelt überprüfen? Haben wir den Herd ausgemacht? Wie geht die Situation weiter? Was muss ich da voraus machen? Habe ich den Schlüssel wirklich mitgenommen? Warum checke ich das alles nochmal? Und das sind also ähnliche Aspekte. Also auch da ist ja so eine gewisse Angst, was dann vielleicht auch gewisse, ja, in Richtung Zwangshandlungen vielleicht sogar gehen könnte oder auch generalisierte Angst, aber kann auch viel milder sich eigentlich die ganze Zeit äußern. Und das Interessante ist, sie haben da auch einen guten Aspekt drin, dass sie sagen, naja, das, was uns eigentlich fehlt, also wieso können wir das nicht verlernen? Wieso haben wir das an manchen Aspekten und an manchen, ja, empfinden wir das gar nicht so stark, aber warum kriegen wir das nicht raus aus unserem System, das immer noch mal zu checken? Normalerweise geht es doch gut an vielen Stellen. Und sie kommen auf einen ganz spannenden Punkt, nämlich, dass es gar nicht so sehr immer nur darum geht, zu sagen, naja, ist es gut gegangen oder ist es nicht gut gegangen? Sondern was auf einer zweiten Ebene dahinter liegt, ist ja, dass man sagt, okay, es kann sein, dass ich immer einen Fehler mache, dass ich mich mal aussperre, dass ich mal den Herd anlasse, dass ich mal meinen Ausweis vergesse oder sonst was. Dann in dem Moment aber zu erleben, dass man trotzdem handlungsfähig bleibt, dass man trotzdem Kontrolle über seine eigene Existenz und sein Schicksal behält, dass es trotzdem nicht existenziell vernichtend ist, selbst wenn man den Fehler macht. Das ist unter Umständen der viel wichtigere Aspekt dabei. Das heißt, diese Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit, selbst wenn ein Fehler passiert, also selbst wenn man den Schlüssel vergisst, selbst wenn man irgendwas falsch macht, das ist eigentlich der wichtige Zustand. Und den vermeidet man ja oft eigentlich, dass man sagt, nee, man sorgt dafür, dass das nie eintritt quasi. Also man vermeidet quasi die Situation, weil man befürchtet, dass man dann nicht entsprechend handlungsfähig ist. Deswegen plant man voraus, checkt nochmal doppelt und dreifach, lässt sich gar nicht quasi in die eigentliche Gefahr hineinfallen, riskiert das gar nicht quasi und dadurch fehlt einem da ein gewisser Lernaspekt eigentlich. Das heißt, erst dadurch, dass man ein Stück weiter denkt, erkennt man die eigentliche Ursache quasi für Stress. Und insofern ist das nochmal ein bisschen aufbauend oder dran andockend und kann ich empfehlen, dass ihr da vielleicht mal reinhört. Wenn ihr jetzt denkt, irgendwie das sei bezahlte Werbung. Nein, das ist unbezahlte Werbung. Ich finde es einfach nur, ich habe ja gesagt, ich will ab und zu mal auch auf solche Sachen konkreter eingehen. Und auch ganz spannend, so zum Thema, wie produziert man Sachen vor und so weiter, gehen sie am Anfang auch darauf ein, dass sie auch da ein bisschen vorproduzieren, aber dass dadurch alles ein bisschen durcheinander dann erscheint bei den Sachen. Ja, also, abschließend. Vielleicht nochmal ein kurzer Satz dazu. Oder ein paar Sätze sogar nochmal dazu. was haben wir heute mitgenommen? Eine knappe Formel wäre, viele psychische Zustände sind nicht primär Überreaktionen auf Gefahr, sondern fehlgeschlagene oder blockierte Sicherheitsregulationen in einem Organismus, der evolutionär auf Vorsicht voreingestellt ist. Ja, das ist eigentlich die wichtige Zusammenfassung. Und Stress ist nicht immer eine Antwort auf ein Ereignis. Ja. Manchmal ist er das, was übrig bleibt, wenn Sicherheit nicht ausreichend verfügbar ist. Könnte es auch anders formulieren oder ja, ein weiterer Satz wäre, das Nervensystem fragt nicht, ist objektiv alles ungefährlich? Es fragt vielmehr, gibt es genug verlässliche Hinweise, dass ich herunterregeln darf? Und ein dritter Satz wäre noch, chronische Anspannung ist oft kein Fehler des Systems, sondern ein System im Sicherheitsdefizit. Und mit diesen Leitgedanken, ja, lasse ich euch jetzt mal davon oder vielleicht zu Bunny Brains rüber, wie ihr auch immer wollt. Ich hoffe, ihr fühlt euch ausreichend sicher und könnt auch entspannt bei der nächsten Episode wieder reinhören. Wir sehen, wir hören uns. Bis dann. Evermentis.